Mitnehmen. Das Thema für heute Morgen lautet, wenn einer von uns stolpert. Und der Predigttext steht im Galaterbrief Kapitel 6, die Verse 1 bis 2. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung, von einem Fehltritt ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr hoffentlich geistlich seid, und dabei sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das erste, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, was dann? Was dann? Und wenn er dann noch zur Gemeinde gehört und vielleicht sogar zur Gemeindeleitung gehört, da verschlägt es einem die Sprache, wenn ein Mensch eine Verfehlung tut. Und die Außenstehenden, die urteilen dann sehr schnell an der Stelle, da sieht man mal wieder diese scheinheiligen Christen. Die wollen was Besseres sein. Ich habe mich zeitlebens gefragt, wo dieses Argument herkommt, dass Christen was Besseres sein wollen. Ich will nichts Besseres sein. Aber das wird dann immer irgendwie wieder angeheftet. Wo kommt es her? Und innerhalb der Gemeinde, da raunt man sich zu peinlich. Peinlich, was der sich geleistet hat. Das hätte ich nie von ihm geglaubt. Und mir wäre das nie passiert, was dem passiert ist. Nie. Und ich wusste schon, dass der immer noch keine große geistliche Substanz hatte. Die Reaktionen, die reichen von Empörung bis zur Enttäuschung. Und damit handeln wir genau so, wie alle Menschen handeln. Es fällt ja manchmal auf, prüft es bitte mal, ob ganz besonders die Frommen, wir, eventuell knallhart mit dem Urteil sein können und Leute richten. Es ist ja nicht so ungefähr, dass der Bruder des verlorenen Sohnes in Lukas 15 die Sünden seines Bruders so ans Licht zieht wie sonst kein anderer. Er badet sich genüsslich darin und walzt das richtig aus. Und er ist fromm bis über beide Ohren. Ihr lieben Freunde, wenn wir so denken und handeln, dann werden uns Menschen höchstens einmal das Herz ausschütten, aber kein zweites Mal mehr. Dabei sollen wir eigentlich von Jesus lernen. Jesus hat seine Leute gelehrt, dass sie mit dem Bösen rechnen müssen. Und wir haben das Menschen immer wieder gespürt, besonders der Vorzeigechrist Petrus. Vollmundig hat er gesagt, Herr, auf diese ganze Truppe, die kannst du vergessen. Auf den ist kein Verlass. Der Einzige, auf den Verlass ist, das bin ich. Und wenn sich alle an dir ärgern, ich halte die Fahne hoch. Und dann sagt Jesus, und er hebt warnend den Zeigefinger, mein lieber Petrus, bedenke, es gibt auch noch Satan. Und es gibt den Teufel. Es gibt den Durcheinanderbringer, den Bösen. Und der ist begierig auf den Weizen, nicht auf die Spreu. Die Spreu, die wird sowieso vom Wind verweht. Auf den Weizen hat er es abgesehen. Auf die Treuen und die Wahrhaftigen, die eigentlich Gott gefallen wollen. Das war eine kalte Dusche für diesen frommen, von sich selbst überzeugten Petrus. Aber Gott sei Dank ist das nicht alles, was Jesus dem Petrus gesagt hat, sondern er fügt ein Sätzchen hinzu, Lukas 22. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt doch, Petrus, vergiss eins nicht. Ich bin auch noch da. Du bist nicht nur auf dich angewiesen, auf dein Wollen, auf dein Selbstbewusstsein. Ich bin auch noch da. Es gibt mehr als das, was du dir selber geben kannst und die eigene Stärke, die in dir ist. Das alles kann ganz schnell über Bord gehen, bei der günstigen Gelegenheit. tust du Dinge, die du nie vorgehabt hast zu tun. Und dann gibt es noch mich, Jesus. Und den darfst du anrufen. Herr, hilf mir, wenn alles andere über Bord geht. Mit dem Bösen rechnen. Ja, aber erst recht mit Jesus rechnen. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Mit dem Bösen rechnen. Aber erst recht mit Jesus rechnen. Wer das Wort Jesus an Petrus ernst nimmt, der rechnet auch ganz nüchtern damit. Auch ich kann von Verfehlungen ereilt werden. Auch ich bin noch ein anfälliger und ein hinfälliger Mensch. Der satanische Beherrscher dieser Welt, der gibt sich nicht einfach geschlagen, sondern groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Und hinter allem, was der Hiob erlebt hat, da steht doch diese furchtbare Anklage vor Gott: Gott, was gilt die Wette? Der Mann, der sagt, dass er an dich glaubt, auf den kannst du doch nicht bauen. Der meint es im Tiefsten gar nicht echt mit dir. Der will doch mit dir nur ein Geschäft machen. Und wenn du ihm mal das Geschäft entziehst, dann kündigt er. Wir merken, der Teufel hat ein Ziel. Er will Menschen von Jesus wegziehen. Es wird heute auch im Esoterischen und Okkulten sogar von Gott geredet, aber nicht von Jesus. Achtet mal drauf. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und der Teufel ist clever und er kennt auch die Achillesferse, deine und meine. Es hat jemand einmal gesagt, der Teufel hat eine tausendjährige Erfahrung mit den schwachen Seiten der Menschen. Aber noch größere Erfahrung hat er damit, wie man mit bekennenden Christen umgehen muss. Mit bekennenden Christen. Darum passiert es, dass man von Verfehlungen ereilt wird. Dieser Kampf zwischen Gott und dem Satan, der ist noch nicht zu Ende. Sicher ist der Schlange der Kopf abgeschlagen, der Giftzahn entzogen am Kreuz. Aber er hat noch Macht. Und er kann auch beißen. Und er kann auch die Frommen, und wenn du dazugehörst, dann nimm es ganz persönlich, dich und mich zur Verfehlung bringen. Und deshalb sagt Jesus: Freunde, seid wachsam und betet. Wenn ein Mensch von einer Verfehlung übereilt wird, worum geht es denn dabei? Es geht nicht darum, dass jemand absichtlich mit Vorsatz sündigt und dass er ein sündiges Verhalten pflegt und praktiziert, etwas bewusst dauerhaft lebt, was gegen Gottes Gebote ist oder gegen die Lehre des Evangeliums. Da hat der gleiche Paulus, der das geschrieben hat, ganz anders geredet. Da spricht er: Verstoßt das Böse aus eurer Mitte, und Sünder sollen vor allen zurechtgewiesen werden, auf dass eine heilsame Furcht unter das Volk Gottes komme. Vielleicht ist er inzwischen altersmilde geworden, der Paulus. Könnte ja sein. Die Uhr hat ein bisschen weiter getickt und man sagt ja so, wenn Leute älter werden, dann werden sie altersmilde. Die Augen sind nicht mehr so gut, sie können nicht mehr klar zwischen richtig und falsch entscheiden, zwischen gut und böse. Eine Altersmilde. Na, ist bei Paulus nicht der Fall. Es geht nicht darum, dass etwas verwischt oder alles gut gebügelt wird, dass er schwarz-weiß wird. Hier geht es um etwas anderes. Und wenn man den Text abklopft, dann merkt man, wie Paulus nach einem Wort ringt, was jetzt für diese Sache angemessen ist. Und dann findet er das Wort Paraptoma. Das steht nur an dieser Stelle von Paulus und heißt Verfehlung. Verfehlung. Man kann offenbar als bewährter Christ von etwas ereilt werden, wie man von einem Regenguss überrascht wird. Man denkt, man schafft es noch trocken nach Hause und dann kriegt man eine kalte Dusche ab. Es geht um einen Fehltritt. Es geht um einen Ausrutscher, wie man jetzt vielleicht im Winter bei Glatteis ausrutscht. Man rutscht in etwas hinein, was man vorher nicht so gesehen hat. Man bleibt in einer Versuchung nicht standhaft. Also nicht fahrplanmäßig drauf lossündigen, sondern man ist quasi so träumend in etwas reingeschlittert. So ganz sorglos, um nicht zu sagen naiv, in eine Sache reingekommen. Und wenn wir jetzt nach Beispielen fragen, ich weiß, ihr fragt ja immer nach Beispielen, dann könnte man sofort von Margot Käßmann anfangen vielleicht. Aber lasst mich noch ein bisschen näher holen. Ich denke an eine gute Bekannte von mir, die rief mich an und sagt, du, mir ist was ganz Schreckliches passiert. Keiner aus Heidelberg, die machen das nie. Mir ist was ganz Schreckliches passiert. Stell dir vor, mich hat jemand gefragt und ich wollte es nicht sagen. Und er hat immer weiter gebohrt und er hat mich so lange in die Ecke getrieben, er hat nicht gemerkt, dass ich nicht sagen wollte, bis ich eine Notlüge gebraucht habe. Ach, sagst du, ach so, das passiert mir jeden Tag 10 Mal. Nein, das war der Frau so schlimm, ich, die es mit der Wahrheit ernst nehmen will. Ich lüge. In einer Auseinandersetzung von Ehe und Familie, da weiß sich jemand immer wieder gereizt. Und auf einmal rutschen ihm Worte aus dem Mund, die verletzen den anderen dauerhaft und machen ihn nieder und nehmen ihm die Würde. Und nachher ist das heulende Elend da. Man steht vor einem Scherbenhaufen. Da ist das verliebte Pärchen. Sie fahren zusammen in den Urlaub und sie haben für sich das klare und ehrliche Ziel, miteinander nicht vor der Ehe intim zu werden. Und dann passiert es doch. Sie haben sich selbst überschätzt. Und es kam zu einem Fehltritt. Oder da wird man in einer Diskussion, einem Gespräch, vielleicht sogar in der Gemeinde herausgefordert. Und dann platzt einem irgendwo der Kragen. Man verliert die Kontenance und man rastet verbal aus. Und man erlaubt sich eine taktlose Bemerkung, eine unschöne Spitze, eine feige Ausrede oder eine schändliche Heuchelei. Fehltritt. Das ist damit gemeint. Und dann lasst uns zweitens fragen, von Verfehlungen ereilt, ja leider, aber was dann? Was dann? Jetzt muss ich herausstellen, ob wir so handeln wie alle anderen, welches Geistes Kinder wir sind, so heißt es mal in der Bibel. Ob wir in der Gemeinde nur eine Ansammlung von unterschiedlichen Menschen sind, genauso wie im Karnickel-Zuchtverein oder im Schachclub oder wo auch immer, oder ob wir anders gepolt sind und anders geprägt sind. Ob der Heilige Geist uns regiert. Ob etwas Neues im Werden ist. Meine erste Aussage, die Liebe triumphiert über Versagen und Anklage. Ich sage es in einem Beispiel. Da war etwas passiert in einer evangelischen Kirchengemeinde. Und nun sollte der Dekan wieder für Ordnung sorgen und Ordnung in den Laden bringen. Und er war bekannt als ein konsequenter und auch ein harter Mann, der auch auf Zucht und Ordnung Wert legte. Aber er nahm das ernst, was Paulus hier sagt. Wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, dann helft ihr ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Und als ihm von einigen Hardlinern in der Gemeinde vorgehalten wurde, er sei zu lax mit ihnen umgegangen und er hätte kein Exempel statuiert, dann sagte er, wir wollen doch Jesus gehören. Und wer Jesus gehört, der darf nicht harmlos, aber auch nicht selbstsicher sein. Der muss sich vor dem Bösen fürchten. Aber wer jedoch von der Sünde gepackt und geschüttelt und missbraucht wurde, dem muss Jesus zurechthelfen können. Ihr Lieben, mir kam so die Frage und ich möchte sie euch mal bitte mit nach Hause geben. Könnte es vielleicht sogar sein, dass manche Menschen sich nicht mehr in die Gemeinde trauen, weil sie von einer Verfehlung überrumpelt worden sind, ob in Geldangelegenheiten, Beziehungsangelegenheiten oder Sexualangelegenheiten, ist mir egal. Sie sind übertölpelt worden. Und sie trauen sich jetzt nicht mehr zurück in die Gemeinde, weil sie das Urteil und den Richterspruch der Geschwister fürchten. Könnte es sein oder ist das undenkbar? Mir fiel ein bekannter christlicher Referent und Seelsorger ein, und ich habe das aus seinem eigenen Munde vor Tausenden von Leuten gehört. Ihm ist ein Fehltritt passiert. Und er ist aus seiner Ehe herausgetreten. Und hat sich mit einer anderen Frau eingelassen. Und seine segensreiche Tätigkeit war beendet. Und er litt unsäglich unter seinem Vergehen. Eben weil er das nicht leicht nahm, nur so ein Ausrutscher und so wie die Dinge heute verkauft werden. Und nicht, weil er sich irgendwie rausreden konnte. Und er suchte Hilfe. Und dann sagte er, ich bin 2 Jahre in unserem Land umhergefahren und habe mich in die christlichen Gemeinden eingemischt. Und ich habe gehört, sensibel gehört, kannst du mit dem, was in deinem Leben auch passiert ist, kannst du dich da unter denen sehen lassen? Oder musst du fürchten, dass sie den Stab über dir brechen? Und er sagt, ich habe 2 Jahre das Wort der vergebenden und heilsamen Gnade des Christus. Danach habe ich verlangt. Ich habe es nicht gehört. Ich konnte es nicht hören. Und ich spürte, wenn du da dich offenbarst, dann wirst du gerichtet oder verachtet. Ihr Lieben, nicht nur die Trauer macht unendlich einsam, sondern auch das Versagen und das Erschrecken über das, was in meinem eigenen Herzen noch ist, was sich bei mir noch ereignen kann, das macht einsam. Liebe Geschwister, noch einmal die Frage, was denken oder was tun wir, wenn wir von der Verfehlung eines Bruders oder einer Schwester hören? Die Anweisung ist klar. Ihr, der geistig seid, helft ihm zurecht. Besser kann man eigentlich nicht ausdrücken, wie eine Gemeinschaft mit jemandem umgehen soll, der gestolpert ist und der darunter leidet. Und dann gibt Paulus hier 4 Tipps. Helft ihm wieder zurecht. Da steht im Griechischen ein medizinischer Fachausdruck. Da soll etwas eingerenkt werden, wieder eingerenkt ist, was ausgerenkt ist. Oder da soll etwas geschient werden, was gebrochen ist. Geschient werden. Da soll jemand wieder in die Gemeinschaft eingerenkt werden. Der Gefallene. Das ist der liebe, freundlich Amt, das sie zurechtbringt, nicht verdammt. So hat das jemand mal gesagt. Und dann sagt er, in sanftmütiger Haltung, der Ton macht hier die Musik, in sanftmütiger Haltung, die innere Haltung ist entscheidend hier. Vorwürfe, die sind völlig unangebracht, die macht der Betreffende sich selber. Und wenn in meinem Herzen eine vorwurfsvolle Haltung ist, bin ich denkbar ungeeignet, ihm zu dienen. Ihn liebend im Arm halten. Den, der sich verfehlt hat, der überrascht ist, liebend im Arm halten und mit ihm zusammen zu Jesus gehen. Zu dem Entlaster, zu dem Vergeber, zu dem Heiler und zu dem Ermutiger. Und Paulus sagt drittens, ich hoffe, ihr steht in der Kraft und Liebe des Heiligen Geistes. Das schafft ihr nicht aus euch. Schafft ihr nicht. Schafft ihr nicht. Ich hoffe, ihr seid geistlich und könnt euch so einem anderen Menschen nähern. Und dann fügt er noch etwas hinzu. Hört das an. Bedenke, wer auch du noch bist. Wer da steht, der passe auf, dass er nicht falle. 1. Korinther 10, 12. Und wer hochmütig ist, der fällt schneller. Und wer sich nicht für anfällig hält, der fällt tiefer. Überheblichkeit, auch fromme Überheblichkeit, hängt immer mit einer Sicherheit zusammen, mit einer völligen Sicherheit. Pass auf, du machst auch Fehler. Und dir muss auch immer wieder zurechtgeholfen werden. Bewahre dir diese gesunde Selbsterkenntnis, du frommer Mensch. Ohne die Gnade Gottes würdest du vielleicht genauso fallen wie der, der gerade gefallen ist. Ein Satz: Die Gemeinde ist auf Erbarmen aufgebaut und nicht auf Können. Die Gemeinde ist auf Erbarmen aufgebaut und nicht auf Können und nicht auf Fehlerlosigkeit. Gott sei Dank. Und jeder, der in der Gemeinde lebt, der Christ ist, der lebt vom unverdienten Wohlwollen, trotz oder gerade wegen seines Versagens. Keiner ist ohne Sünde und keiner hat sich durch vortreffliche, fehlerlose Leistungen die Gnade verdient. Wir sind alle miteinander gerechtfertigt, für Gott liebenswert, obwohl wir in höchstem Maße erbarmungswürdig bleiben, davon leben, dass unser Herr uns mit seiner nie endenden Liebe, so wie wir es eben gesungen haben, sich unserer erbarmt und uns festhält, wieder auf die Füße stellt, vergibt, reinigt, heiligt. Nur mit diesem Wissen können wir mit eigenem Versagen und mit der Schuld von Nichtchristen umgehen, wie es uns ermöglicht hat, wie es er uns ermöglicht hat. Wie oft habe ich zur Marie-Louise, meiner Frau, seit den Auswärtigen gesagt, was bin ich froh, dass Jesus in das Lenkrad meines Lebens eingegriffen hat. Und dass er das Steuer meines Lebens herumgerissen hat. Und dass ich nicht nur nach den Maximen gefolgt bin, die in mir lebten und die ich mit Akribie verfolgt habe, und gewiss auch viel erreicht hätte, sondern dass er mir andere Werte vermittelt hat. Was bin ich froh? Wo hätte ich mich vielleicht verlaufen? Und wenn ich in meinem Leben zurückschaue, und spätestens mit 65 sollte man mal zurückschauen, dann wird einem auch deutlich, wie man vielleicht angefangen hat als junger Spund. Von sich selbst überzeugt, auch als Christ überzeugt. Und man will ja Jesus nachfolgen und man will die Dinge klar haben. Und dann wird mir deutlich, wie oft habe ich schnell ein Urteil über Menschen gefällt, die sich verfehlt haben. Wie oft bin ich mindestens in meinem Herzen, man weiß ja, was ich so gehört und was man nicht sagt, müsste man auch mit 65 langsam rund gekriegt haben, spätestens, dass man Dinge im Herzen gedacht hat, die waren nicht schön. Und dass man jemand abgewertet hat und innerlich die Achtung vor ihm verloren hat. Vielleicht bin ich der Einzige, dem das so passiert hier. Und so im Nachhinein schämt man sich für manches. Heute, nachdem mir Jesus auch immer wieder, und das ist auch ein Segen, ein Rückfluss von Segen, wenn man anderen Leuten dient, wenn mir Jesus die Reise ins eigene Herz geschenkt hat, sehr nüchtern, sehr objektiv, dann wird mir das verwehrt. Dann wird mir das verwehrt. Und deshalb würde, und ich hoffe, dass keiner mir das so nachsagen kann, dass ich jemals den Satz sagen würde, das würde mir nie passieren. Das würde ich nie sagen. Oder für mich halte ich die Hand ins Feuer, das wird man von mir nie hören. Ich halte für dich nicht die Hand ins Feuer und ich halte auch nicht für mich die Hand ins Feuer. Ich halte für Jesus die Hand ins Feuer. Und das ist ein Unterschied. Und ich bin fest davon überzeugt, und vielleicht kannst du mit einstimmen, ich werde einmal in der Ewigkeit staunen und anbeten, vor wie viel Torheiten, vor wie viel Dummheiten und vor wie viel Fehltritten mein Herr mich bewahrt hat und ich habe gar nicht richtig geschnallt, in welcher Gefahr ich gestanden habe. Stimmst du mit ein? Ihr lieben Freunde, nur diese Haltung lässt uns in Erbarmen für den leidenden Mitchristen zum wirksamen Helfer werden. Wir treffen uns immer oder werden solidarisch auf der Sünderebene, nie auf der Leistungsebene. Und damit bin ich beim Letzten. Tragt einander die Lasten. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist eine Revolution, die Christus in diese Welt hineingebracht hat. Wo jeder sagt, ich habe mein eigenes Päckchen zu tragen. Ich habe mit mir selber genug zu tun. Und dann kommt Gott in dem Christus an Weihnachten zur Welt und er wird zum Lastträger für diese Welt und für dich und für mich. Und er trägt die Last, die Schuld, das Unvermögen und die ganzen Fehltritte an Karfreitag ans Kreuz. Und er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Egal was das ist, welche Last ihr Menschen, welchen Fehltritt ihr, kommt her zu mir, bei mir seid ihr gut aufgehoben. Und dann erleben wir, dieser Herr vernichtet nicht, sondern der sucht das verlorene Schaf. Und er findet es. Und es ist verletzt. Und er hebt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Hast du das? Und sein Geist verändert seine Gemeinde nun, prägt sie ebenfalls in diese Richtung. Adolf Schlatter hat einmal gesagt, das Wesen der Gemeinde, was ist das Wesen der Gemeinde? Nicht Fehlerlosigkeit. Das Wesen der Gemeinde steht im gemeinsamen Tragen unserer Last. Und Bonhoeffer sagt, der Bruder wird dem Christen zur Last. Ich lasse mich belasten mit der Last meines Bruders. Nicht, was kann ich dem Bruder vorwerfen? Oder wo kann ich mit dem Finger auf ihn zeigen? Sondern welche Last kann ich ihm abnehmen? Unter welche Last kann ich mich mit drunter schieben? Sieh die Last und trage mit. Ganz gewiss auch die Last des Versagens und der Fehltritte und der Sünde. Aber Lasten kann man auch mit all dem anderen Schweren, kann das mit einbeziehen. Das Leid in vielfältiger Form, die Last der Einsamkeit der Witwen, die Sorge um die Verirrung der Kinder, die eigene Wege gehen, die Not der schweren Krankheit oder dass jemand mit seinem Charakter unwahrscheinliche Nöte hat. Er leidet unter sich selber und er möchte sich selber ausziehen, aus seiner Haut raus und kann es nicht. Die Überlastung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und die Krisen im Zusammenleben. Darf ich einmal fragen, gibt es heute Morgen einen einzigen unter uns, der ohne Last da ist? Den bitte ich um das Handzeichen. Einen, der ohne Last da ist. Da hilft kein Take it easy, nimm es leicht, sondern nur das Gebot Christi. Jeder trage in der Gemeinde mit an der Last des anderen. Alle tragen gemeinsam die Bürde des Einzelnen. Und wie das Mittragen geschieht, das ist ganz unterschiedlich. Im Beten füreinander unterschätzen wir nicht, das ist das, was der Gemeinde im Besonderen anvertraut ist. Dass wir mit Menschen und ihrer Not zu Christus gehen, das können Menschen draußen nicht, das kann nur die Gemeinde Jesu Christi. Im Ermutigen, das heißt auch, ich glaube für den anderen stellvertretend, dass er rauskommt und dass seine Ehe nicht so erbärmlich enden muss, sondern dass er rauskommt und ich kämpfe mit ihm den Kampf. dass jemand, der in esoterischen Zirkeln gewesen ist und wo Jesus nun die Befreiung geschenkt hat, dass wir als Hauskreis mitkämpfen, dass diese Befreiung wirklich durchbricht und dass sie gelebt wird, nach außen geht. Im praktischen Zupacken, im Achten aufeinander, in Besuchen und auch im Geschenk von Korrektur. Freunde, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Mach doch mal bitte die andere Erfahrung. Jede fremde Last, die ich an mich heranlasse, auf mein Herz lasse, die macht meine eigene Last leichter. Prüfe das. Dazwischen steckt Jesus. Einer für den anderen wie Christus für uns. Ich schließe mit Liedern, die ihr alle kennt. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. Ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus für jeden tat. Lasten gibt es genug, jeder trägt sein Paket von den Sorgen und Ängsten der Zeit. Es gibt Arbeit, die über die Kräfte geht. Es gibt Schuld, Hass und Lieblosigkeit. Er nahm uns von den Lasten das schwerste Stück. Er trug unsere Schuld und dabei machte er unsere Hände und unseren Blick für die Lasten des anderen frei. Keiner ist da zu schwach und zu ungeschickt. Und wer immer es will, der stellt fest, auch der Schwächste kann tragen, was andere bedrückt, wenn er sich selbst von Gott tragen lässt. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Kräfte, Freude teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben und dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer jubelt. Keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude, unserem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere. Keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen. Jeder hat schon angefasst. Einer trage des anderen Last. So erfüllt ihr das, was Christus will. Möge sein Geist uns das ganz neu ins Herz legen. Und mögen wir das aufgreifen, auch besonders in den Hauskreisen. Und das leben. Gott segne sein Wort an uns. Amen.